Henning H. Wenzel, Grünhalm oder vom Glück der Ahnungslosigkeit. 1. Der Zug, in dem Grünhalm sitzt, fährt mit einer Stunde Verspätung im Bahnhof ein. Ein Zugbegleiter entschuldigte sich kurz vor der Ankunft über Lautsprecher im Namen der Bahn für die lange Wartezeit. Einen Grund nannte er nicht. Vielleicht fiel ihm auf die Stelle kein Grund ein oder es gab einen Grund, von dem er jedoch meinte, dass der sich nicht so ohne weiteres über die Bordanlage verbreiten ließe. Der Zug musste warten, bis die Strecke wieder freigegeben werden konnte. Als Grünhalm endlich aus dem Zug steigt, blickt er nach oben und sieht, dass sich die wenigen Schleierwolken, die den Frühlingshimmel die Fahrt über bedeckten, gänzlich verzogen haben. Strahlendes Blau, die Sonne blendete stechend, und Grünhalm greift nach seiner Sonnenbrille. Die weitere Verbindung, um vom Bahnhof der Innenstadt bis an die Küste zu gelangen, ist die gleiche geblieben. Man steigt in eine S-Bahn, fährt vorbei an etlichen Neubaugebieten bis hin zu dem Vorort, wo das Meer beginnt. Dort angekommen, muss Grünhalm auf eine kleine Fähre umsteigen, die ihn über den Kanal bringt. Der Seekanal ist die einzige Zu- und Ausfahrt zum internationalen Handelshafen. Natürlich ist es nicht mehr die Fähre von damals, die er so oft benutzte und die schon zu jener Zeit alt und klapprig war. Ein kleines, rostiges Schiffchen, bei dem sich niemand mehr die Mühe machte, für einen neuen Farbanstrich zu sorgen. Ungefähr 10 Leute hatten Platz in der kleinen Passagierkabine. Die alte Barkasse hatte ein sehr eigenes Motorengeräusch, was man selbst dann erkannte, wenn Dunkelheit oder Nebel die Sicht über den Seekanal versperrte. Es war ein tiefes, blubberndes Geräusch und klang wie Matuffel, 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 weshalb sie häufig die Matuffel genannt wurde. Die kleine Matuffelfähre hatte keinen Fahrplan. Sie fuhr, wenn genügend Leute eingestiegen waren oder auf der anderen Seite welche standen. Außerdem hatten natürlich alle Schiffe Vorrang, die den Seekanal passieren wollten. Dann musste gewartet werden, bis sie durch waren. Riesige Containerschiffe, Tanker für den Ölhafen oder große Fähren, die für die meisten von uns allzu ferne Ziele ansteuerten. Das aktuelle Fährschiffchen ist ebenfalls nicht mehr neu, aber etwas größer und wesentlich moderner als die alte Matuffel. Doch es macht nur die üblichen dröhnenden Schiffsmotorengeräusche. Das bedauert Grünhalm ein wenig, das Matuffel-Matuffel der alten Fähre hatte etwas Warmes an sich. Man fühlte sich von dem tiefen Blubbern für ein paar Minuten wohlig beschützt. Vielleicht erinnerte es die Fahrgäste in Tonhöhe und Frequenz an die Geräusche, die sie in den Bäuchen ihrer Mutter hörten, während diese mit ihnen schwanger gingen. Denn wenn man einmal in der kleinen Kabine der Matuffel saß, redete niemand mehr. Egal, was vorher zur Sprache kam, wenn die Fähre ablegte und das warme Matuffel, Matuffel, Matuffel ertönte, schwiegen alle für die paar Minuten, die das Boot brauchte, um die andere Seite zu erreichen. Am anderen Ufer steht ein Linienbus, der Grünhalm bis zu der Stelle bringt, an welcher sich früher der Kontrollpunkt für den Einlass ins Militärhafengelände befand. Nur noch Reste des Gebäudes sind zu sehen, und erst als Grünhalm nach dem Aussteigen auf die andere Straßenseite blickt, sieht er, warum der Bus hier überhaupt noch eine Haltestelle hat. Eine Ausflugskneipe mit Zugang zu Strand und Meer steht inmitten des schmalen Baumgürtels, der die Küste säumt. Das Lokal gab es früher nicht, und etliche Bäume des kleinen Waldes am Meeresrand hatten sicher für den funktionell, aber kühl wirkenden Neubau weichen müssen. Grünhalm nimmt sich vor, dort später nach einem geeigneten Mittagessen zu fragen und dreht sich wieder zurück. Er versucht, sich die lange Mauer in Erinnerung zu rufen, die den gesamten Stützpunkt umschlossen hatte und von Stacheldraht, Glasscherben und einer gesonderten Wacheinheit gesichert wurde. Aber wenn Mauern einmal weg sind, kann Grünhalm sie nur noch dann spüren, wenn sie zum Beispiel auf alten Fotos oder Bildern existieren und er sie darauf sehen kann. Bis auf die ruinenartigen Überreste des ehemaligen Kontrolldurchlasses ist nichts Bekanntes mehr vorhanden. Keine Häuser, keine Baracken, keine Sozialgebäude oder Werkstätten. Man hatte wohl darauf verzichtet, noch Intaktes einer neuen Nutzung zuzuführen. Stattdessen gibt es Parkplätze und wie provisorisch hingesetzte Containerelemente mit Fenstern darin, wie man sie heute auf größeren Baustellen oder Gebrauchtwagenmärkten findet. Jedoch ist nicht klar, zu welchem Zweck sie hier errichtet wurden. Die grau betonierten Straßen aber wirken alt genug, sodass es die Straßen der Vergangenheit sein könnten. Das große Hafenbecken hat sich kaum verändert. Nur die Stahlringe und Poller, an denen die Schiffe verhohlt oder festgemacht wurden, fehlen. Schiffe sollen hier offenbar nicht mehr anlegen. Die beiden langen Betonstege, die weit in das Becken hineinragen, sind hingegen noch da. Wahrscheinlich lassen sie sich nicht so einfach entfernen wie Gebäude oder Holzbaracken. Die Stege unterteilen das Hafenbecken in drei unterschiedlich große Segmente, in denen die einzelnen Bootsgattungen lagen. Ganz links waren die Plätze der seinerzeit modernsten U-Boot-Jagdkorvetten, weiter rechts die Minensuch- und Räumboote, die viel als Vorposten an der ehemaligen Grenze unterwegs waren. Und am äußersten Ende befanden sich die Liegeplätze der beiden großen Küstenschutzschiffe. Vor denen war immer eins auf See, sodass sie nie zusammen im Hafen lagen. Auch schienen sie etwas Besonderes zu sein, denn sie fuhren stets mit derselben Besatzung. Von den anderen Schiffen wurde immer mal jemand auf ein Fremdes geschickt, je nachdem, wo einer fehlte oder gebraucht wurde. Grünhalm läuft auf das Hafenbecken zu und bleibt am Rand der Kaimauer stehen. Er blickt nach unten ins dunkle, aber sauber wirkende Wasser und sieht Fische dicht unter der Oberfläche schwimmen. Er wendet sich nach links zu dem Platz, an dem das Schiff, auf dem er stationiert war, am häufigsten lag. Er hat nicht vor, sich das gesamte Gelände anzusehen, um in irgendwelchen Erinnerungen zu schwelgen. Erinnerungen, die zum Schwelgen taugen, gibt es für ihn aus dieser Zeit nicht. Er will nur einen einzigen Ort aufsuchen. Dass es hier von früher nicht mehr viel zu sehen gibt, hat Grünhalm bereits am heimischen Computer feststellen können. Und auch, dass alle Schiffe schon vor etlichen Jahren nach sonst wohin verkauft wurden, wusste er bereits. Ihn treibt nur ein einziger Gedanke an diesen Ort seiner Vergangenheit. Würde er nach so vielen Jahren noch Spuren des offenen Tores zur anderen Seite finden? Er läuft mit gesenktem Kopf einige Schritte hin und her, bis er sich ganz sicher ist. Er ist sogar überzeugt davon, sich an diverse Risse, die den Straßenbelag durchziehen und aus denen nun Grashalme wachsen, zu erinnern. Ein Stückchen weiter beginnt wie eh und je die Rasenfläche. Nichts deutet auf irgendeine Besonderheit oder Abweichung hin. Es scheint, als hätte sich gerade an dieser Stelle seit damals nichts verändert. Grünhalm sieht sich um und vergewissert sich, dass er allein ist und niemand ihn beobachtet. Es ist früher Vormittag, mitten in der Woche, und da es für den gewöhnlichen Besucher nichts Nennenswertes zu sehen gibt, ist außer ihm niemand in diesem Teil des Geländes unterwegs. Er blickt auf die Rasenfläche, die sich direkt vor seinen Füßen ausbreitet. Außer ungepflegtem Gras gibt es nichts zu sehen und nichts deutet darauf hin, was hier einst geschah. Doch Grünhalm ist sich sicher. Dies ist die Stelle, an der er ihn begraben hat.